Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Partner der heutigen Folge ist Audible. Wenn ihr gerne Audio-Content hört, und ich gehe davon aus, dass ihr das tut, sonst wärt ihr ja nicht hier, seid ihr bei Audible an der richtigen Adresse. Dort gibt es nämlich eine Fülle an 200.000 Hörbüchern und exklusiven Audible Original Podcasts. Aktuell unter anderem den Podcast Mehr Glitzer, der Podcast mit Candy und Bambi. Die Drag Queens Candy Crash und Bambi Mercury werfen einen scharfzüngigen Blick auf das Leben, bringen zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken. Denn Mehr Glitzer will nicht nur unterhalten, sondern auch Privilegien und Perspektiven hinterfragen. Und das ohne erhobenen Zeigefinger. Es sei denn, die Maniküre ist besonders gut gelungen. Damit könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf den Pride Month Juni einstimmen. Und auf audible.de könnt ihr das ganze Angebot 30 Tage lang kostenlos testen.
Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen. Und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
Wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht.
Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt, und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Das ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert. Wir können tatsächlich von einer Kolonialisierung des weiblichen Körpers sprechen.
Wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser, den Frauen und den Männern, sondern auch allen.
Wir werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Ruth, Natalia, Valerie, Anna, danke Lisa, Noemi, Anne und Bettina, danke Eva, Barbara, Hanna und Linda. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, ich finde den Podcast cool, ich würde ihn gerne unterstützen, dann geht das am besten, indem ihr einfach freiwillig für den Podcast zahlt. Ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast ja gratis hören, gratis abonnieren, so viel und so lange ihr wollt. Aber wenn ihr Große Töchter cool findet, dann gibt es eben auf Steady die Möglichkeit, ein Support-Abo abzuschließen. Und bei den entsprechenden Paketen gibt es auch Goodies dazu. Also schaut mal rein. steadyhq.com/Große Töchter Podcast. Der Link ist wie immer in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Lisa Wölfel zu Gast. Lisa Wölfel war bis vor kurzem Vorstandsmitglied des branchenübergreifenden Frauennetzwerks Sorority. Aber Lisa ist vor allem auch Journalistin, aktuell beim Moment Magazin. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch, hierbei vor allem mit dem Thema Spätabbrüche. Und die sind ja in letzter Zeit sehr stark auch medial diskutiert worden. Es gab im Parlament Petitionen, die sich gegen die Spätabbrüche bei embryopathischer Indikation gerichtet haben. Und was das ist, erfährt ihr auch in dieser Folge. Ich möchte nur, bevor es losgeht, noch einen Satz loswerden. Und zwar, diese Folge ist im November aufgezeichnet worden. Da ist die Petition Verändern noch im entsprechenden Ausschuss gelegen. Und mittlerweile wurde sie nicht weiterverwiesen an einen anderen Ausschuss im Parlament. Und das bedeutet in der Praxis, dass die Petition Verändern, die den Spätabbruch auf Basis der embryopathischen Indikation quasi verbieten wollte, dass diese Petition jetzt vom Tisch ist. Das wussten wir noch nicht, als wir diese Folge aufgenommen haben. Und wenn ihr jetzt einige Worte nicht verstanden habt, die ich gesagt habe, dann hört einfach gut zu in der Folge, denn Lisa wird euch alles erklären. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Lisa.
Hi.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Sehr gern.
Ich beginne meine Folgen ja immer mit, wer bist du und was machst du? Und wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Lisa Wölfel. Ich bin Journalistin beim Magazin Moment.at und Mitglied im Vorstand des Frauennetzwerks Sorority.
Mhm. Wir haben ja vereinbart, dass wir heute über Schwangerschaftsabbruch sprechen, weil du eben als Journalistin dazu auch schon sehr viel gearbeitet hast. Gerade in letzter Zeit immer wieder dazu geschrieben hast, vor allem zum Thema Spätabbruch. Und da ist meine erste Frage, wie ist denn überhaupt die rechtliche Regelung in Österreich zum Thema Schwangerschaftsabbruch?
Ich habe mir extra die Paragraphen rauskopiert. Also ich bin keine Juristin, aber die Paragraphen sind tatsächlich relativ einfach zu verstehen. Und wir sehen das, also die Paragraphen sind im Strafgesetzbuch, das deutet schon mal darauf hin, dass Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich strafbar ist. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel vom legalen Schwangerschaftsabbruch redet, das gibt es quasi nicht, er ist grundsätzlich verboten und dann gibt es einfach nur Ausnahmen, wo es dann eben keine Strafe gibt. Es ist schon so, theoretisch kann man ins Gefängnis kommen, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt. Mir sind jetzt keine Fälle bekannt, wo das tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, die würde ich wahrscheinlich kennen von meiner Recherche her. Also ich würde jetzt mal ganz gutgläubig davon ausgehen, dass heutzutage keine Frauen gerade im Gefängnis sitzen, weil sie vielleicht im 4. Monat einen Schwangerschaftsabbruch haben durchführen lassen. Mhm. Aber theoretisch kann man ins Gefängnis kommen. Dann haben wir eben die Ausnahmen. Die sind dann in Paragraphen 97 geregelt. Und die bekannteste Ausnahme, die wir alle kennen, das ist einfach die Fristenregelung. Das bedeutet, dass man in den ersten 3 Monaten ohne Angabe von Gründen einfach so, wenn man das möchte, einen Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt oder einer Ärztin durchführen lassen darf. Weil du jetzt auch die Spätabbrüche schon angesprochen hast, also die Fristenregelung, das sind der absolute Großteil der Schwangerschaftsabbrüche, die passieren, ganz, ganz sicher. Und dann gibt es noch ein paar Ausnahmen, wo es nicht um eine tatsächliche konkrete Frist geht, sondern es ist dann wirklich im Laufe der gesamten Schwangerschaft. Gibt es eben auch ein paar Ausnahmen. Ich sage zuerst die für uns im späteren Gespräch nicht so wichtig werden.
Mhm.
Das ist einerseits ein Schwangerschaftsabbruch, um das Leben der Schwangeren zu retten. Das ist immer erlaubt, das muss man auch machen. Also ich meine, Ärztinnen und Ärzte sind natürlich dazu verpflichtet, Leben zu retten. Das ist auch wurscht, dann in welchem Monat es ist. Dann gibt es aber auch bei einer ernsten Gefahr für die seelische Gesundheit, also zum Beispiel, wenn Suizidgefahr besteht oder eine andere sehr ernste psychische Erkrankung und die Schwangere eben einen Abbruch haben will, dann ist das auch ein Grund, der straffrei dann möglich ist. Und das, worüber in den letzten Jahren am meisten gesprochen wurde, da geht es eben darum, wenn der Fötus eine schwere Fehlbildung hat. Wenn man erwartet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Kind später schwer behindert sein wird. Dann darf man auch, genau im Laufe der gesamten Schwangerschaft, ist straffrei ein Abbruch möglich.
Das heißt, Schwangerschaftsabbruch ist an und für sich mal illegal und in manchen Fällen straffrei. Der eine Fall ist eben die Fristenlösung, die bekannte, wo der Schwangerschaftsabbruch innerhalb von 12 Wochen straffrei ist. Und die anderen Fälle sind eben die, die du genannt hast. Einer davon ist eben der mögliche auch Spätabbruch, wenn der Fötus schwer behindert ist, sagen wir mal so. Du hast ja da auch für den Kurier damals noch sehr viel dazu recherchiert. Welche Entwicklungen gab es da in jüngster Zeit in Bezug auf den Spätabbruch und der sogenannten embryopathischen Indikation?
Genau, also embryopathische Indikation heißt jetzt mal so ganz basic quasi einfach ein Grund. Also medizinische Indikation heißt, es gibt einen medizinischen Grund, warum ein Abbruch das medizinische Problem lösen kann. Mhm. Und embryopathische Indikation heißt einfach, es liegt am Embryo, der Embryo ist so krank oder es liegen so schwere Fehlbildungen vor und man erwartet, dass es so schwere Fehlbildungen geben wird, dass das ein Grund für einen Abbruch ist. Mhm. Embryopathische Indikation hat man vor allem bei von progressiven Leuten, die dagegen sind, dass man Schwangere einsperrt, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen. Mhm. Es gibt dann noch, das liest man dann vielleicht eher bei den Leuten, die den Zugang verschlechtern wollen, die eugenische Indikation, das soll irgendwie das Bild vermitteln, dass man aussortiert, wie damals im Nationalsozialismus. Mhm. Das ist mal das Grundding. Es kommt dann ganz drauf an, also es gibt jetzt keine Kriterienliste, es gibt keine Liste an Krankheiten oder Behinderungen, wo ganz klar draufsteht, hier ist es okay und hier ist es nicht okay. Mhm. Was im Gegensatz zu der Fristenregelung nämlich so ist, ich kann in den ersten 3 Monaten kann ich halt zum Arzt oder zur Ärztin gehen und sagen, ich möchte das und dann wird das gemacht. Mhm. Ich kann nicht im 6. Monat ins Krankenhaus gehen und sagen, ich möchte das und dann wird das gemacht, sondern das entscheiden Ärztinnen und Ärzte, entscheiden quasi drüber, ob ich einen Abbruch haben darf oder nicht. Das ist ein großer Unterschied. Und was eben damals passiert ist, vor bald 2 Jahren, ist, ich habe da diese Petition entdeckt, die unter anderen harmlosen, ehefreundlichen Forderungen eben hatte, dass diese Spätabbrüche verboten werden. Mhm. Das ist jetzt an sich nichts Besonderes. Es gibt eine gut organisierte Anti-Abtreibungsszene in Österreich. Das Besondere daran war, dass prominente Politiker und Politikerinnen mit ihrem Gesicht auf der Homepage waren es UnterstützerInnen.
Mhm. Welche waren da dabei?
Norbert Hofer. Genau, also Norbert Hofer, der auch damals in der Regierung,
Doch, oh ja, er war Minister. Doch, okay. War Verkehrsminister.
Ah ja, stimmt, genau.
Ja, es ist schon so lange her.
Genau, super.
Ja, ja.
Dann ein paar ÖVP-Abgeordnete, die eben auch, also ÖVP war auch in der Regierung, ist ja immer noch in der Regierung, also vor allem ÖVP und FPÖ, Abgeordnete, wichtige Leute, Prominente. Und dann sogar ein Bürgermeister, ein SPÖ-Bürgermeister, der dann später seine Unterstützung zurückgezogen hat. Genau, also man kann die Seite auch heute noch aufrufen, wenn man das möchte, auf verändern.at. Das sind immer noch ein paar Leute. Das hat sich in den letzten 2 Jahren stark entwickelt. Ein paar Leute sind weggefallen, ein paar neue Leute sind dazugekommen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, Anklang hat es gefunden in der ÖVP und in der FPÖ. Mhm. Und dann, also ich meine, im ersten Moment habe ich auch überhaupt nicht gewusst, dass das geht. Weil ich dachte immer nur, naja, es gibt halt die Fristenregelung und das war's. Mhm. Habe mir nicht viel mehr Gedanken drüber gemacht. Es gibt auch, es sind sehr, sehr wenige Fälle, vor allem im Vergleich mit der Fristenregelung. Das heißt, es ist nicht so, als würde jede Person jemanden kennen,
ja,
dem das passiert ist.
Ja.
Und dann habe ich eben da angefangen zu recherchieren. Die Initiative Verändern war im Petitionenausschuss, sie ist es übrigens immer noch, sie ist immer noch im Petitionenausschuss des Parlaments und wurde halt dort diskutiert oder wie auch immer das in diesem Ausschuss abläuft. Und daraufhin hat Alfred Noll, damals Abgeordneter der Liste Jetzt, hat das eben kritisiert, dass es diese Initiative gibt und so ist dieser Artikel entstanden. Mhm. Und aus diesem Artikel ist es dann halt tatsächlich passiert, dass sogar in der ZIP und in allen Medien Österreichs darüber geredet wurde. Es war dann im Endeffekt ohne Konsequenz. Also es wurde nichts an der rechtlichen Lage verändert.
Mhm. Das heißt, den Spätabbruch unter embryopathischer Indikation gibt es immer noch in Österreich.
Ja.
Und die Petition liegt im Ausschuss. Weißt du, welche Absichten die Personen dahinter haben? Gibt es da jetzt noch irgendwelche Kampagnen, die sie fahren? Oder ist das sehr ruhig geworden?
Sie sind tatsächlich irgendwie noch immer dabei. Also die Leute, die dahinter sind, glaube ich, wollen das auch weiter verfolgen. Mhm. Selten gibt es mal eine Presseaussendung. Es besiedelt sich besonders viel, aber sie daten die Homepage doch weiter ab. Und die Leute, die bei dieser Initiative sind, sind eben in der Abtreibungsszene so vernetzt. Mhm. Zum Beispiel mit Jugend für das Leben. Die machen viele Presseaussendungen, zum Beispiel als die Mifigyne, die Abtreibungspille quasi, also die, das Medikament, mit der man innerhalb einer kurzen Frist eine Abtreibung vornehmen kann. Mhm. Da wurde ja gesagt, dass man das jetzt bei nicht nur bei GynäkologInnen, die Abbrüche durchführen, kriegen können, sondern auch bei anderen Ärztinnen und Ärzten. Genau, also da haben die, glaube ich, so eine kleine Demonstration gemacht. Also die Szene ist auf jeden Fall sehr aktiv. Mhm. Was ich halt besonders ungut fand, oder immer noch finde, ist, dass sie sich offiziell präsentieren, als würden sie sich für die Rechte von behinderten Menschen halt einsetzen. Mhm. Und wenn man sich aber die Personen dahinter genau anschaut, dann sind das tatsächlich knallharte Abtreibungsgegnerinnen. Also denen geht es überhaupt nicht drum, dass sie wollen, dass behinderte Menschen endlich frei von Diskriminierung werden, was uns hoffentlich allen tatsächlich ein Anliegen ist, vor allem uns Feministinnen, das wäre, glaube ich, schon sehr wichtig. Mhm. Aber im Grunde stehen hinter den Initiativen einfach Leute, die Abtreibung einfach verbieten wollen, und zwar jegliche.
Mhm. In Deutschland ist die Sache ja anders geregelt. Da gibt's ja die Abtreibung nach embryopathischer Indikation nicht mehr. Die wurde abgeschafft. Und was es stattdessen sozusagen gibt, also das gibt's eh in Österreich auch, aber ist halt die Abtreibung unter der Indikation, dass die Frau oder die schwangere Person, dass es sozusagen ihre Gesundheit gefährdet ist.
Mhm.
Würdest du das für eine bessere Lösung halten, auch in Österreich?
Ich würde mir nicht anmaßen, dass ich entscheiden kann, welches besser ist. Ich weiß nicht, ich habe mit einem Arzt im AKH halt gesprochen damals, vor eben bald 2 Jahren. Und der hat gemeint, dass es dieses Umschwenken weg von der embryopathischen Indikation zu dieser medizinischen Indikation, eben die Frau wird psychisch krank, wenn sie das nicht darf oder so, dass es dadurch noch viel schwammiger wird. Wir haben eben jetzt schon die Situation, dass die embryopathische Indikation so schwammig ist, dass verschiedene Ärztinnen und Ärzte anders entscheiden, unterschiedlich entscheiden. Und wenn man das so machen würde in Deutschland, dass es dann einfach noch mehr Bandbreite gibt an Entscheidungen. Mhm. Ob man das will oder nicht, ich glaube, das ist vielleicht sogar eine medizinische Frage. Grundsätzlich, mein persönlicher Zugang zu Schwangerschaftsabbruch immer und überall ist, ich bin nicht gewillt, Leute ins Gefängnis zu stecken, wenn sie nicht schwanger sein wollen, egal wann, egal wieso. Egal womit. Aber ich hätte jetzt nicht gesehen, dass es in Deutschland praktisch tatsächlich eine Verbesserung gibt für Schwangere oder für Menschen mit Behinderungen.
Wie ist denn in der Regel so der Weg zu einem Spätabbruch? Also kannst du das vielleicht ein bisschen nachzeichnen? Also ich bin jetzt schwanger und bekomme eine Diagnose von meinem Gynäkologen oder von meiner Gynäkologin, nehme ich an. Und wie geht's dann weiter?
Genau, es gibt ja diese pränatalen Untersuchungen, da kann dann eben rauskommen, dass der Fötus eine schwere Fehlbildung hat. Und man spricht dann eben mit den Leuten, die Diagnose stellen, und normalerweise würde man dann eben vermutlich ans AKH gehen. Dort gibt es Psychologinnen, mit denen man spricht, die einen dann auch begleiten. Und dann muss man sich quasi entscheiden, wie man die Schwangerschaft quasi beenden mit einer Geburt oder will man einen Schwangerschaftsabbruch. Das geht dann an die Ärztinnen und Ärzte, die das entscheiden. Das wird in so einer Morgensitzung halt besprochen. Im AKH gibt es 3 bis 5 Fälle pro Woche, haben sie damals gesagt. Und wenn sie quasi entscheiden, du darfst das vornehmen lassen, sie machen das, dann rufen sie dich an, dann machst du dir einen Termin aus und dann passiert der Abbruch. Und Ziel ist es halt eben, dass man begleitet wird, psychologisch, weil es ja doch was anderes ist als zum Beispiel bei der Fristenregelung, weil die Leute, die einen Späterbruch vornehmen lassen, tendenziell ein Kind wollen und sich freuen, schwanger zu sein und sich freuen, ein Kind zu kriegen. Und dann ist es schon, dann, also für die ist der Abbruch eine ganz andere Erfahrung als für eine Person, die sagt, oh shit, ich bin schwanger, ich will nicht, und zum Beispiel die Mifigyne nimmt.
Mhm. Und als Spätabtreibung gilt alles nach dieser 12. Woche, oder?
Genau. Es ist dann, also die meisten auch späten Abbrüche werden, glaube ich, bis inklusive dem sechsten Monat durchgeführt. Also auch dieses Abtreibung bis vor der Geburt, das passiert praktisch nicht.
Mhm. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Menschen ja eigentlich gern schwanger sind und wenn sie dann merken, sozusagen das Kind wäre beispielsweise nicht lebensfähig, dann ja sozusagen in ihrem eigenen Interesse ist, die Schwangerschaft so schnell wie möglich zu beenden und nicht noch weiter hinauszuzögern, oder?
Genau, und dadurch, dass die pränatale Diagnostik, also dadurch erkennt man Sachen halt früher.
Mhm.
Genau, und dann kann man halt, wenn man möchte, auch früher einen Abbruch machen.
Mhm. Gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Spätabbrüche es in Österreich gibt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Abbrüchen?
Man müsste jetzt, also grundsätzlich gibt es zu den Fristenregelungen, in den ersten 3 Monaten gibt es überhaupt keine Zahlen. Mhm. Da gibt es ein paar Hochrechnungen und Schätzungen, die kann man seriös finden oder nicht.
Mhm.
Aber das vermutlich werden es ein paar 10.000 sein pro Jahr, Fristenregelung. Und bei den Späterbrüchen, das wird schon verzeichnet von den einzelnen Krankenhäusern. Mhm. Das müsste man dann zusammenrechnen. Da gibt es jetzt keine zentrale Stelle, die sagt, wie viele das sind. Im AKH haben sie mir damals gesagt, beziehungsweise aus dem AKH gibt es die Zahlen für jedes Jahr. Und seit in den letzten 15 oder 20 Jahren war die Zahl, glaube ich, zwischen 70 und 140.
In deiner Recherche jetzt für deine Geschichten, die du geschrieben hast, was hast du da so zu Ohr gekriegt? Du hast ja auch mit Betroffenen gesprochen, mit Frauen, die einen Spätabbruch vornehmen haben lassen. Was ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben?
Genau, also zuallererst hat es mich extrem überrascht, dass ich überhaupt eine Person gefunden habe, die mit mir drüber spricht, weil das ein extrem heikles Thema ist, vor allem, wenn ich das ankündige mit, es gibt jetzt diese Initiative. Mhm. Also das war wirklich toll, es hat sich sofort eine Frau bei mir gemeldet. Mhm. Es war insgesamt, die ganze Recherche war, glaube ich, für mich und ich glaube auch für meine Interviewpersonen emotional ziemlich schwierig, weil es einfach eine Zeit betrifft in ihrem Leben, die einfach scheiße war. Mhm. So von vorne bis hinten einfach scheiße.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das kommt ganz am Anfang dann vom ersten Artikel vor. Aber meine erste Interviewpartnerin hat mir dann eben gesagt, dass sie ihren Sohn getötet hat. Mhm. Sie hat das so formuliert. Das war für sie irgendwie wichtig, das auch so zu sagen. Und das hat mich dann natürlich schon mal so irgendwie emotional ziemlich berührt.
Mhm.
Dass sie das überhaupt so gesagt hat. Und sie hat mir dann wirklich, glaube ich, eine Stunde lang ganz genau erklärt, was war das für eine Diagnose, was hat es für Möglichkeiten gegeben, wie lang und viel sie auch drüber nachgedacht hat. Und sie hatte schon eine kleine Tochter.
Mhm.
Und wie sie dann auch eben ihren Sohn, wie sie ihn begraben haben. Und dass ihr Sohn, die Schwangerschaft wurde, glaube ich, im 5. Monat abgebrochen, dass es trotzdem ihre Familienerzählung eben ihr Sohn ist.
Mhm.
Was ja, also das entscheidet im Grunde jede ehemalige Schwangere ja eigentlich für sich selbst. Wie will sie das in ihre eigene Geschichte aufnehmen? War das jetzt der 1 Monat alte Zellhaufen oder war das jetzt mein Kind? Und das fand ich schon echt arg. Und auch toll, dass sie echt einfach mit mir drüber geredet hat.
Mhm.
Und beim zweiten Mal habe ich ein Paar getroffen.
Mhm.
Da war der Kindesvater beziehungsweise der Ehemann eigentlich streng gläubiger Katholik und lebenslanger Abtreibungsgegner.
Mm, okay.
Das war dann so, dass sie haben eben die Untersuchungen gemacht und dann sind immer so stückchenweise sind irgendwelche Abweichungen halt gekommen.
Mhm.
Das irgendwas beim Gehen ist ein bisschen anders, dann der Arm ist so verkürzt und du weißt nicht genau, was ist, aber sie wussten halt bis zum Ende nicht, es gab keinen Namen für die Sache, die da passiert ist und die waren nämlich schon später und die mussten richtig drum kämpfen. Also das war dann echt nicht so, dass die eben ins AKH gegangen sind und gesagt haben, ja, die und die Diagnose haben wir und die sagen dann, ja, okay, passt.
Okay.
Weil bei der ersten Geschichte war es für sie relativ einfach, das dann auch zu bekommen. Da gab es jetzt keine Diskussionen. Mhm. Und beim zweiten Mal hat es eigentlich so ausgeschaut, als würden sie ins Ausland gehen. Also sie haben schon rumgerufen auf der ganzen Welt in irgendwelchen Kliniken, mhm. wo sie hinfliegen können. Mhm. Das war für sie zum Glück finanziell eben kein Problem. Das hätten sie investiert. Aber für sie waren klar, sie wollen diese Schwangerschaft abbrechen.
Ja. Auf Basis welcher Diagnosen wird denn ein Spätabbruch durchgeführt?
Ja, das ist die komplizierte Frage. Es gab immer dieses Beispiel von der Kiefer-Gaumenspalte. Das geht auf keinen Fall, also weil das kann man mit einer Operation leicht beheben. Also ja. Sachen, die man mit ein paar Operationen leicht beheben kann, wo man sich dann vorstellt, das Kind wird dann ein halbwegs normales Leben haben. Da wird das tendenziell niemand machen. Einfach werden einfach sagen, sie machen das nicht. Bei der ersten Interviewpartnerin war es Spina Bifida. Das heißt, dass die Wirbelsäule offen ist. Das ist dann schon, also sind ziemlich schwere Operationen und auch unklar, wie das dann ausgeht. Mhm. Da gibt es aber auch medizinisch unterschiedliche Meinungen, wie schwer das ist. Aber das war für sie dann relativ klar. Und eben beim Paar hatten sie keine fixe Diagnose. Mhm. Sie haben nicht gewusst, was ist. Sie hatten einfach das Gefühl, irgendwas ist hier nicht gut, nicht okay. Mhm. Es kommen viele Sachen zusammen. Niemand kann ihnen gesammelt sagen. Sie haben immer von den verschiedenen Stellen und Abteilungen quasi die einzelnen Sachen gekriegt, aber niemand hat ihnen insgesamt sagen können, was das bedeutet. Mhm. Und das war dann wohl auch der Grund, warum die Entscheidung von den Ärzten und Ärztinnen im Ackerhalt echt lange gedauert hat.
Mhm. Und diese Kommission, die dann darüber entscheidet, ob ein Spätabbruch durchgeführt werden darf oder nicht. Welche Kriterien haben die? Also, oder auf welcher Basis wird das dann entschieden? Also wie schwer muss beispielsweise eine Behinderung sein? Gibt es da irgendwelche objektiven Kriterien?
Nicht wirklich. Also du hast eben das Gesetz, wo steht, dass es eine ernsthafte Gefahr geben muss. Der Arzt vom AKH hat mir dann gesagt, dass sie eigentlich strenger als im Gesetz entscheiden, weil sie machen es nicht bei einer Gefahr, sondern nur, wenn es quasi fix ist. Mhm. Und er hat eben auch gemeint, wenn irgendwie klar ist, dass das zukünftige Kind niemals in Kontakt mit anderen Menschen treten kann und ein halbwegs eigenständiges Leben haben kann, dann würde das quasi freigeben. Mhm. Er hat aber auch gesagt, dass es zum Beispiel bei Trisomie 21 unterschiedliche Meinungen gibt. Da gibt es ein paar Leute, die sagen würden, ja, okay, wir machen den Spätabbruch. Und dann gibt es Leute, die sagen, das machen wir sicher nicht.
Ja.
Das ist nicht so schwer, dass das legitim ist. Mhm. Also es hat auch was damit zu tun, an wen du dann gerätst, weil du die Entscheidung nicht selber treffen kannst.
Mhm. Was passiert, wenn Frauen oder Schwangere da zurückgewiesen werden und ihnen gesagt wird, es wird kein Schwangerschaftsabbruch, kein Spätabbruch durchgeführt? Du hast schon davon gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, ins Ausland zu gehen. Hast du da irgendwie auch rausgefunden, wie Leute dann damit umgehen?
Wie meinst du umgehen?
Naja, wenn sie beispielsweise jetzt dann die finanziellen Möglichkeiten hätten, den Schwangerschaftsabbruch anders durchzuführen, was machen Leute dann?
Ja, also eben das Paar, das hat mir schon erzählt, in welchen Ländern sie überall angerufen haben und haben dann am Ende gemeint, in Denver gibt es so eine Klinik, da ist alles möglich. Mhm. Und es gibt wir haben eine relativ kurze Frist für die Fristenregelung. Es gibt europäische Länder, da sind sie auch, ist die Frist um ein paar Wochen länger. Also wenn man das kurz, knapp verpasst, dann hat man da auch eine ganz gute Chance. Grundsätzlich, ich meine, es gibt halt Erzählungen, wie man kann zwei Pillen danach nehmen und das ist dann quasi wie die Anti-Abtreibungspille. Ja. Es gibt natürlich immer das Risiko, dass Schwangere illegal abtreiben. Mhm. Ich würde fast glauben, dass es dann bei einer späten Schwangerschaft eher nicht der Fall sein wird, weil das, glaube ich, noch was anderes, auch emotional. Aber natürlich geht's immer. Das war ja auch in der Zeit, bevor wir überhaupt Ausnahmen hatten im Strafrecht. Und dann gibt's halt natürlich immer die Möglichkeit, dass man im Endeffekt ins Gefängnis kommt, was in Österreich eben, glaube ich, denke ich, nicht passiert, aber natürlich immer eine reale Option ist. Mhm. Und man ist zumindest verurteilt. Mhm. Also Ausland, dann zu Hause irgendwie irgendwas zusammenmischen und irgendwelche anderen Medikamente nehmen. Mhm. Ich meine, man kennt das ja sogar irgendwie aus Film- und Popkultur, die Stiegen sich runterstürzen und so weiter und so fort. Da gibt's halt, soweit ich weiß, jetzt keine neueren Erhebungen, inwieweit das der Fall ist. Da sagen halt einfach Experten und Expertinnen, die zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sehen das als durchaus reelle Gefahr an.
Ja. Wenn ich jetzt einen Spätabbruch durchführen lassen kann, wie viel kostet der denn in Österreich?
Nach meinem Verhältnis ist der, also Verständnis ist, der Spätabbruch wird von der Krankenkasse übernommen, weil das ja ein medizinischer Grund ist. Mhm. Du musst ja dann im Grunde, je nachdem, wie weit fortgeschritten die Schwangerschaft ist, aber du gebärst eigentlich normal, unter Anführungszeichen, ja. Und für Geburten zahlst du ja auch nichts. Also das ist auch das, was mir die zweite Frau gesagt hat, dass es 45 Stunden gedauert hat von der ersten Schmerzwehe bis zur Geburt. Mhm. Das zweite Paar hat auch ein Fetuzid vornehmen lassen. Das bedeutet, dass der Fötus im Mutterleib getötet wird. Mhm. Und im zweiten, also im ersten Fall mit der Spina bifida, das war eben noch früher, da wurde die Geburt quasi eingeleitet und der Fötus ist im Geburtsvorgang verstorben. Mhm. Genau, aber genau, Krankenkasse sollte das übernehmen. Mhm. Im Gegensatz eben zu den Schwangerschaftsabbrüchen bei der Fristenlösung, wo es ja quasi keinen medizinischen Grund braucht, um das machen zu dürfen.
Mhm. Und du hast eh schon gesagt, dass anders als Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, weil sie ungewollt schwanger sind, für die ist ja die Abtreibung dann meistens sozusagen die große Erleichterung, weil ja die ungewollte Schwangerschaft die Belastung ist, ist ja für Frauen, die einen Spätabbruch durchführen lassen, meistens die Schwangerschaft gewollt und sie kann nur nicht zu Ende geführt werden. Insofern ist das ja wahrscheinlich ja eine sehr belastende Erfahrung, mhm, und möglicherweise eine traumatische Erfahrung. Wie ist da die psychologische oder psychotherapeutische Begleitung dann für diese Frauen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es hat dann eine Kollegin von mir im Kurier, Yvonne Wiedler, hat mit den Psychologinnen am AKH gesprochen. Mhm. Ich erinnere mich dunkel daran, dass auch tatsächlich eine Studie durchgeführt wurde am AKH mit Paaren oder mit Schwangeren, die den Spätabbruch gemacht haben. Mhm. Und es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass man dann eben traumatisiert ist. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine traurige Erfahrung,
ja,
weil man etwas verliert. Man verliert alle mindestens die Vorstellung, die man hatte, davon, mhm, ein Kind oder ein weiteres Kind zu haben. Mhm. Aber es ist einfach in jedem Paar und bei jeder schwangeren Person einfach komplett unterschiedlich. Also es ist echt cool, dass es, also die psychologische Betreuung scheint auch gut zu sein. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Erfahrungswerte. Mhm. Aber ich glaube, insgesamt ist das ganz gut mit der Begleitung. Mhm.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, als Journalistin das Thema Schwangerschaftsabbruch oder jetzt im Speziellen das Thema Spätabbruch zu bearbeiten? Warum ist das für dich so ein wichtiges Thema?
Für mich ist es allgemein ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass ich schwanger werden könnte. Das ist eine reale Option und eine ebenso reale Option ist für mich, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Einfach so, weil ich eben die biologische Voraussetzung dafür habe, schwanger zu werden. Also ich habe auch das Gefühl, so in meiner Generation, ich bin 25 Jahre alt, jetzt unter meinen Freundinnen eigentlich seit wir in der Schule waren, war eigentlich Schwangerschaftsabbruch nie was Schlechtes, sondern immer so, okay, wenn was passiert, können wir das machen und das ist gut. Wir wollen es jetzt nicht unbedingt. Es ist teuer und vielleicht traurig, also ist jetzt nichts, worauf man sich unbedingt freut, aber es gibt immer so als Last Resort diese Option. Mhm. Also in meinem Leben spielt es grundsätzlich einfach eine Rolle. Das ist eine Art von medizinischer Versorgung, zu der ich Zugriff habe, wenn ich sie brauche. Mhm. Den allerersten Artikel zum Thema Schwangerschaftsabbruch habe ich gemacht, als ich zufällig irgendwie bei irgendeinem Familienzusammentreffen meine Oma zwischendurch erwähnt hat, dass sie irgendwie eine illegale Abtreibung hatte. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, vor 4 Jahren, 5 Jahren oder so etwas. Da habe ich mal den ersten Artikel dazu recherchiert. Das war, also für mich, meine Oma ist nicht ganz redselig. Also sie hat jetzt leider nicht ganz genau bei unserem nachfolgenden Interview mir dann geschrieben, wie das emotional für sie war und wie die ganzen Abläufe waren und so. Aber ich wusste das ganz einfach nicht. Und das ist halt auch ein Teil Familiengeschichte. Ja. Und mich hat es halt schon schockiert, dass der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, den gibt es einfach noch nicht so lange. Für mich war das immer so ganz selbstverständlich. Das gibt's halt einfach, gibt's schon immer, wird's immer geben, passt, fertig. Und durch die Geschichte meiner Oma habe ich dann halt erst gecheckt, wie kurz das eigentlich erst in bestimmten Rahmen erlaubt ist. Mhm. Mhm. Und wenn man dann irgendwie checkt, dass es noch gar nicht solange so ist, wie es jetzt ist mit dem Zugang zur Fristenregelung und dann auch irgendwie checkt, dass es echt Leute gibt, die das ganz, ganz dringend wieder verbieten wollen, die auch gut vernetzt sind, denen das wirklich, wirklich ein sehr wichtiges Anliegen ist, dann wird das halt irgendwie unsicherer. Und es gab meiner Meinung nach tatsächlich bei der schwarz-blauen Koalition die reale Möglichkeit, dass sie das den Zugang irgendwie einschränken. Also ich habe mir das wirklich sehr gut vorstellen können. Jetzt, wo wir die Grünen in der Regierung haben, würde ich hoffen und behaupten, dass das vom Tisch ist.
Ja.
Dass die da jetzt nicht drüber diskutieren werden, sondern dass das einfach heißt, nein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt extrem große Fortschritte machen werden, aber zumindest auch keine schlimmen Rückschritte. Aber wir wissen nicht, was die nächste Koalition bringt. Also es ist tatsächlich eine Sache, die gar nicht so sicher ist, wie sie mir vorgekommen ist und, glaube ich, auch anderen Leuten vorkommt. Und deswegen müssen wir da wirklich auch ein Auge drauf behalten.
Was ganz viele Leute auch nicht wissen, habe ich den Eindruck, ist, dass wir gar nicht so weit sind, wie viele glauben. Also die Tatsache, dass Schwangerschaftsabbruch in Österreich de facto illegal ist, ist auch ganz vielen nicht bewusst. Ich habe da echt mit, also vor kurzem auch einen Infopost auf Instagram gemacht und da haben echt Leute dann drunter geschrieben, nein, das stimmt nicht, weil man kann abtreiben und ich habe ihnen dann echt erklären müssen, den Unterschied zwischen illegal, also beziehungsweise legal und straffrei und dass es eben immer noch im Strafgesetzbuch steht und es gibt auch immer noch Leute, die mir das nicht glauben. Aber das finde ich auch immer interessant, dass die meisten Leute Schwangerschaftsabbruch für was so Selbstverständliches halten, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das in einem Land wie Österreich illegal ist. Ist es aber noch. Und da ist dann meine Frage an dich, was muss sich deiner Meinung nach ändern in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch und reproduktive Rechte im Allgemeinen, aber dann in Bezug auf Spätabbruch auch im Besonderen? Also hast du irgendwelche Forderungen an die Politik, die sich aus deinen Recherchen ergeben?
Ich glaube, also bei den ganz allgemein ist es noch am leichtesten, da können wir, glaube ich, da sind wir uns auch einig, sagen, ich finde, Schwangerschaftsabbrüche haben im Strafgesetzbuch absolut nichts verloren. Kein Mensch sollte verurteilt werden, weil er einen Schwangerschaftsabbruch hat vornehmen lassen, den er wollte. Ich meine, klar ist, wenn eine Person gegen den Willen einer anderen Person einen durchführt, dass das strafbar ist und bleiben muss, das ist, glaube ich, eh klar. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, egal welcher Monat, egal welche Umstände, ich sehe nicht ein, dass es eine Strafandrohung gibt, dass es im schlimmsten Fall wirklich passieren kann, dass eine Person im Gefängnis landet, weil sie sagt, ich möchte nicht schwanger sein. Das ist für mich nicht in Ordnung. Und ich verstehe auch, dass viele glauben, das ist gar nicht so, weil es schon krass klingt, zu sagen, hey, wenn du das machst, dann kommst du vielleicht ins Gefängnis. Das ist einfach wirklich arg. Gefängnisstrafen sind das Schlimmste, was der Staat machen kann. Das ist der größte Eingriff in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Also das meiner Meinung nach Ersatz zu streichen. Dann meiner Meinung nach soll die Krankenkasse das zahlen. Es ist wirklich kein komplizierter Eingriff. Das dauert irgendwie 10 Minuten. Die Pille zu verabreichen, noch viel kürzer, so teuer kann ja nicht sein. Also ich denke mir, könnte man auch wirklich ruhigen Gewissens machen. Wäre, glaube ich, nicht so teuer und wäre, glaube ich, auch wirklich nicht schlimm. Also eben Krankenkasse sollte die Kosten übernehmen. Wir haben, das ist halt das, wo sich Praxis und Theorie spießen. Es gibt Bundesländer, da gibt's kaum Leute, die Abbrüche durchführen. Wir haben in Tirol gibt's einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Ein einziger Arzt. Wenn der mal krank ist einen Monat, dann oder haben sehr viele Leute, der kann nicht in Pension gehen, dann haben sehr viele Leute ein sehr großes Problem. Und das hängt zusammen mit der Gewissensklausel, die eh auch in den Paragraphen drinnen steht. Also kein Arzt, keine Ärztin kann gezwungen werden, einen Abbruch durchzuführen, wenn das quasi gegen ihr Gewissen ist. Was im Grunde einfach dazu führt, dass Krankenhausträger sagen, wir machen keine Abbrüche. Also die meisten Krankenhäuser in Österreich machen einfach keine, außer es gibt einen medizinischen Grund. Dabei wäre es meiner Meinung nach ziemlich leicht, das in Krankenhäusern einfach zu organisieren. Das wäre eben, also Krankenhäuser gibt es einfach. Es müssen keine Leute sich niederlassen, um sich dann daraus zu spezialisieren. Das könnte man einfach an die Gyn-Abteilungen halt irgendwie anschließen. Ja, also ich meine, es ist nicht klar, ob Gratisverhütung tatsächlich hilft. ungewollte Schwangerschaften komplett zu verhindern. Ich fände es irgendwie progressiv und es klingt wie eine Welt, in der ich gerne leben würde, wenn Verhütungsmittel gratis oder zumindest nicht so verdammt teuer wären.
Im letzten Verhütungsreport ist aber einer der häufigsten Gründe, warum Menschen nicht verhüten, tatsächlich der Grund, dass sie es sich nicht leisten können zu verhüten. Also bin ich mir ziemlich sicher, es gibt eine Statistik, wie viele ungewollte Schwangerschaften gratis Verhütung verhindern würde. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein sehr relevanter Prozentsatz. Also das wird definitiv was, glaube ich, verändern, ja.
Ich musste da so halb widersprechen. Ich weiß nicht, ob sich jetzt im letzten Jahr was getan hat, aber es ist nicht lange her, vielleicht 2, 3, allerhöchstens 3 Jahre. Da bin ich mit dieser These in eine Recherche reingegangen und musste zum Schluss kommen, dass wir haben keine Beweise dafür. Es hört sich natürlich voll logisch an. Mhm. Ja. Also ich meine, der Verhütungsreport ist ja jetzt auch nicht Wissenschaft, also es gibt schon Methoden, die da irgendwie eingehalten werden, Erhebungen und so weiter. Aber du bräuchtest ja eigentlich eine unabhängige wissenschaftliche Forschung dazu. Ja. Und zwar mehr als irgendwie in einem Verhütungsreport. Also ich meine, ich gehe auch davon aus, dass es positiv sein wird, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist nicht so, als ob das jetzt komplett geklärt wäre.
Okay.
Wissenschaftlich. Spannend. Aber halt, weil es niemand untersucht. Nicht, weil jetzt irgendwer draufgekommen ist, ist es doch wurscht, sondern es gibt einfach extrem wenig dazu. Und ich glaube eben, logisch kann man sich das wirklich gut denken. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch so sein. Aber ich glaube, es ist total unrealistisch zu sagen, wir geben allen Leuten gratis Verhütungsmittel und dann haben wir eine abtreibungsfreie Welt.
Nein, das glaube ich auch nicht. Nein. Mein Punkt war nur, ich kenne halt nur die Zahlen aus dem Verhütungsreport. Es klingt halt logisch, dass dann ein gewisser Prozentsatz an sozusagen ungewollten Schwangerschaften es weniger gäbe. Aber ja.
Auf jeden Fall. Ja. Und auch abgesehen davon, denke ich, ist es eigentlich ein schönes Ziel zu sagen, wir wollen, dass Menschen ihre Sexualität frei ausleben können. Und da spielt einfach Verhütung, Zugang zu Verhütung und Kosten von Verhütung einfach eine sehr große Rolle. Also ich meine, ich glaube, das wird mehr als nur eine Sache irgendwie besser machen und ist auf jeden Fall gut. Bei den späten Schwangerschaftsabbrüchen, die sind meiner Meinung nach, also ich meine, auf jeden Fall alles raus aus dem Strafgesetzbuch, sowieso, niemand soll ins Gefängnis, niemand darf eine Schwangere dazu zwingen, ein Kind auszutragen, niemand darf eine Person dazu zwingen, schwanger zu sein. Mhm. Das ist mal so die Baseline. Ich weiß nicht, ich habe mir schon gedacht, aber das ist jetzt natürlich meine unmedizinische Meinung, dass ein Kriterienkatalog gut wäre. Mhm. Dass man zumindest die häufigsten Gründe da irgendwie sammelt, weil dann kann man auch drüber diskutieren. Ich glaube, dass man einerseits Zugang eben zu Abbrüchen verbessern sollte und andererseits allen Menschen, die eigentlich schwanger sein wollen und die eigentlich ein Kind gebären wollen, einfach das Leben sehr viel leichter machen muss.
Ja.
Wir haben gesellschaftliche Zustände, wo sich Eltern denken, mein Kind könnte behindert werden, oh mein Gott, was soll ich machen, weil ihnen schon im Vorhinein klar ist, sie werden keine Unterstützung kriegen vom Staat oder nicht genügend Unterstützung. Es wird finanziell eine Herausforderung. Das ist ja sogar bei Behinderungen, die ja wirklich das Leben nicht unmöglich machen, wie Gehbehinderungen. Mhm. Musst du vielleicht das Haus umbauen, du brauchst vielleicht ein spezielles Auto und so weiter und so fort. Und es ist jetzt nicht so, als würde dir der Staat die neuesten Technologien und Ausrüstungen hinterher schmeißen. Mhm. Und schwere Behinderung, wo vielleicht das Kind nicht sprechen kann und vielleicht gar nicht ausdrücken kann, was es braucht und möchte, sind natürlich wieder was ganz, nochmal was anderes. Aber es darf halt die Betreuung und Pflege nicht an den Eltern beziehungsweise an den Müttern hängen bleiben. Also ich glaube, wenn die Versorgung viel besser wäre, dann hätten auch Schwangere tatsächlich eine Möglichkeit, sich besser zu entscheiden, was will ich für mein Leben und nicht, kann ich mir das leisten? Mhm. Kann ich dann überhaupt mal am Wochenende irgendwo hinfahren? Kann ich dann überhaupt mal am Abend was mit meinen Freundinnen unternehmen? Oder muss ich wirklich 24 Stunden anwesend sein zu Hause? Das gilt natürlich auch für Schwangerschaftsabbrüche in der Frist. Es gibt viele Leute, die wollen Kinder haben. Und es gibt dann vielleicht auch Leute, die sagen, jetzt habe ich schon 2 und ich kann mir kaum die Winterschuhe leisten. ich kann kein drittes Kind bekommen. Mhm. Und ich fände es halt schön, wenn wir es gesellschaftlich möglich machen würden, dass alle Leute, die ein Kind haben wollen, einfach ein Kind kriegen können.
Ja, gerade eben die meisten Schwangerschaftsabbrüche, die innerhalb der Fristenregelung stattfinden, sind ja Schwangerschaftsabbrüche von Schwangeren, die bereits Kinder haben. Das finde ich auch sehr spannend.
Ja, und es macht voll Sinn, weil dann eben noch der Faktor dazu kommt, ich habe schon Kinder, um die ich mich kümmern muss.
Ja.
Das ist dann nicht nur, ist das jetzt meine Freiheit, sondern wirklich, wie kann ich für alle sorgen? Mhm. Und das nächste ist natürlich, also einfach ganz allgemein, das Leben von behinderten Menschen in Österreich ist nicht so geil. Also es gibt ja, also Arbeitsmarkt ist natürlich ganz schlimm und dann müssen ja große Konzerne müssen dann so ein bisschen eine Strafe zahlen, wenn sie keine behinderten Menschen einstellen. Die zahlen das halt einfach, es ist ihnen wurscht. Mhm. Dann gibt es Behindertenwerkstätte, wo immer wieder rauskommt, dass dort die Menschen sehr schlecht behandelt werden. Dann gibt es irgendwelche Pflegeheime, wo die Arbeitsbedingungen voll schlecht sind für die Leute, die dort arbeiten. Mhm. Aber auch die Betreuung von den Leuten, die dort wohnen, unzureichend ist. Also es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden, um wirklich klar sagen zu können, um sich wirklich entscheiden zu können, ja, es kann sein, dass mein Kind schwerbehindert ist und wir kriegen das hin, ohne dass ich mich komplett aufopfern muss.
Und um jetzt zum Beginn unseres Gesprächs nochmal zurückzukehren, du hast ja von der Petition Verändern eben erzählt, die sich eben an die Fahnen heftet, dass sie im Sinne behinderter Menschen agieren würde. Gibt es da irgendwelche Forderungen, die Sie gestellt haben in Bezug auf darauf, dass es Menschen tatsächlich ermöglicht werden sollte, behinderte Kinder auch zu versorgen und sie großzuziehen? Oder bezogen sich die Forderungen tatsächlich nur auf das Verbot des Abbruches?
Es waren schon noch ein paar softere Forderungen auch dabei, wie bessere Beratung, Motivforschung und weniger Diskriminierung. Es war jetzt nicht super konkret, aber es war jetzt auch nicht so, als wäre das ihre einzige Forderung gewesen. Es war halt im Kontext klar, dass es nicht wirklich darum geht. Mhm. Und auch wenn wir uns anschauen, wer denn das unterstützt, nämlich die ÖVP und die FPÖ, sind das tendenziell Parteien, die nicht dafür bekannt sind, Sozialhilfe auszubauen.
Gibt es noch irgendwelche Dinge, die ich noch nicht gefragt habe, die du gerne noch loswerden möchtest?
Da muss ich kurz nachdenken. Ja, mich würde interessieren, was du hältst von der Forderung, die ja eigentlich fast nur von Abtreibungsgegnerinnen kommt, also die Zahl einfach zu erheben, der Schwangerschaftsabbrüche, der jährlichen.
naja, also ich finde ja grundsätzlich, dass, sagen wir mal so, ich finde, dass das aus feministischer Sicht eine Forderung ist, die ich eigentlich gar nicht diskutieren möchte. Und die ich nur dann unterstützen würde, wenn tatsächlich Schwangerschaftsabbruch vollständig legalisiert wird. Mhm. Dann können wir es gerne erheben. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn wir es vollständig legalisieren und die Krankenkassen übernehmen, was auch Teil meiner Forderung wäre, also vollständige Legalisierung und dann eine Kostenübernahme durch, also am realistischsten wären halt die Krankenkassen, dann gäbe es ja diese Erhebung automatisch, ja, weil die Krankenkasse macht ja Aufzeichnungen darüber, welche Leistungen sie angeboten hat und was sie sozusagen, was sie geleistet hat für einzelne Versicherte. Ja. Und dann würden wir wissen, wie viele Schwangerschaftsabbrüche es gibt in Österreich. Das heißt, meine Forderung ist eben, können wir schon machen, ja, wir können schon Aufzeichnungen machen, aber das geht halt am einfachsten, wenn wir einfach alles legalisieren und es eben diese Aufzeichnungen dann über die Krankenkassen gibt, die die Abtreibungen auch zahlen.
Okay, das ist nämlich das, was ich halt interessant finde, dass die Forderung nach der Erhebung der Zahl kommt immer nur von AbtreibungsgegnerInnen. Ja. Wahrscheinlich, weil sie davon ausgehen, dass es so hoch ist, dass alle sich denken, oh mein Gott, was passiert. Als Journalistin ist es für mich immer extrem ärgerlich, wenn es gar keine Zahlen gibt. Und das ist gerade bei Schwangerschaftsabbruch, was wirklich ein Thema ist, das uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden begleitet, für mich unverständlich ist, dass es nicht mal irgendwelche repräsentativen Erhebungen gibt, Statistik oder so, sondern alles, was wir haben, ist die Hochrechnung, Schätzung eines einzelnen Arztes. Und wir müssen unsere Diskussion darauf basieren. Mhm.
Das verstehe ich. Es ist auch extrem frustrierend. Aber wie gesagt, also ich finde, das feministische Argument muss halt natürlich sein, dass man sagt, gut, wenn es auf Krankenkassenkosten passiert, dann haben wir die Erhebung automatisch, also machen wir doch das.
Ja, vor allem, ich meine, jetzt nur sich hinzustellen und sagen, wir machen alles besser, indem wir zählen, wie viele sind, ist natürlich auch nicht schlau. Ja. Aber ich meine, ich hätte einfach gerne, ich würde mich wirklich freuen, wenn es einfach ganz klare, gute Erhebungen und Studien gibt, allgemein zum Thema. Das wird so die einfach Arbeit erleichtern. Und ich glaube nicht, also das ist halt schon das Ding. Ich denke, wenn man Studienerhebungen hat, qualitativ und quantitative Forschung, wird das tendenziell nicht den AbtreibungsgegnerInnen helfen. Mhm. Also ich glaube, die Leute, die für einen unproblematischen und freien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sind, sind auch wissenschaftlich auf der richtigen Seite oder einfach insgesamt auf der richtigen Seite und dass wir da jetzt keine Angst haben müssten. Als einzige Maßnahme, die jetzt zum Beispiel eine Regierung setzen würde, wäre das natürlich komplett witzlos.
Ja. Das heißt, du wärst für eine Erhebung.
Ja, ich wüsste es einfach so gern. Für mich ist es als Journalistin einfach ärgerlich, wenn ich Artikel lese zum Thema und dann wird immer wieder diese eine selbe Zahl genannt, die eine Hochrechnung von einer einzelnen Person ist. Das ist für mich, also wir haben in Österreich überhaupt das Problem, dass wir zu ganz, ganz vielen Sachen überhaupt keine Forschung und überhaupt keine Zahlen haben. Und das macht einfach das drüber sprechen schwieriger. Ich glaube, dass die Zahl gar nicht so extrem relevant ist. Also das ändert jetzt für mich, es ändert nichts an meiner Meinung zu dem freien Zugang oder zu dem raus aus dem Strafgesetzbuch, ob das jetzt irgendwie 5 sind oder 5 Millionen. Aber es ist einfach, es zeigt einfach, dass das Thema als unwichtig erachtet wird, denke ich.
Aber was vermutest du denn? Also es gibt ja verschiedene Annahmen, was sozusagen die Intention dahinter ist, dass es gerade AbtreibungsgegnerInnen sind, die die Erhebung fordern. Warum glaubst du, ist das so?
Ja, ich glaube, dass sie davon ausgehen, dass es urviele gibt und dass dann alle total schockiert sind. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele es gibt. Ich weiß auch nicht, was viel sein soll und was wenig sein soll. Es ist immer einfach eine Entscheidung einer Person. Und wenn die halt oft getroffen wird, macht das nichts besser oder schlechter als vorher. Ja, ja. Es sei denn, wir würden jetzt drauf kommen, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche steigt, weil die Sozialhilfe gekürzt wird. Wenn wir da einen Zusammenhang zum Beispiel herausfinden würden, würde ich schon sagen, hallo, offensichtlich machen wir es Leuten schwerer, eine Familie zu gründen. Wir sollten die wieder raufheben.
Oder wir machen es Leuten schwerer, sich Verhütungsmittel leisten zu können.
Genau, voll. Also wenn wir da irgendwie den Zusammenhang herausfinden, das wäre schon spannend, einfach zu wissen. Ich weiß auch nicht genau, was man mit der Zahl anstellen soll, eben ob es jetzt irgendwie 1.000 oder 50.000 sind. Ich weiß nicht genau, was man damit tun möchte. Wir werden es wohl auch so bald nicht herausfinden.
Ja. Na, ich finde es halt eben, es interessant, was du eben auch als Beobachtung in den Raum gestellt hast, dass es hauptsächlich eben AbtreibungsgegnerInnen sind. Das fand ich auch immer sehr faszinierend, weil ich mir halt auch immer die Frage gestellt habe, warum wollt ihr zahlen? Also wenn ihr dagegen seid, seid ihr dagegen, egal ob es jetzt eine Person ist oder 100.
Ja, voll.
Aber da ist ja offensichtlich irgendeine Intention dahinter.
Ja, es wird wahrscheinlich eine Zahl sein, die größte ist als 100 und die kann man dann plakativ irgendwie ganz groß irgendwo hinschreiben. Ja.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Nein, das war's.
Okay, dann magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden?
Oh, ja. Ihr findet mich im Internet auf Twitter. Lisa Wölfel zusammengeschrieben mit UE. Und auf Instagram, da war Lisa Wölfel schon vergeben und deswegen heiße ich dort Lisair mit ER Wölfel mit UE.
Ja.
Und das war's. Und sonst natürlich Moment.at, checkt unsere extrem guten Artikel out. Wir sind das beste Medium der Welt. Es gibt noch nicht so viel Schwangerschaftsabbruchs-Content, aber kommt bestimmt auch noch. Und ihr findet uns auch auf Twitter, Instagram, Facebook, überall.
Cool, dann danke schön.
Danke dir.
Vielen lieben Dank, Lisa, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, unter anderem die zu Lisas Insta- und Twitter-Profil, findet ihr in den Shownotes. Große Töchter findet ihr unter großetöchter-podcast.at und überall, wo man sonst noch Podcasts hören kann, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder in jeder Podcatcher-App. Große Töchter findet ihr außerdem auf Instagram @großetöchterpod und auf Facebook. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter @FrauFrasel. Und wenn ihr mir was mitteilen möchtet, dann könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast@gmail.com. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Arten. Einerseits könnt ihr den Podcast auf Steady supporten, steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Link ist immer in den Shownotes. Ihr könnt Große Töchter mit euren Freundinnen und Freunden auf Social Media teilen. Ihr könnt den Podcast weiterempfehlen und ihr könnt den Podcast bei Apple Podcasts oder Google Podcasts mit 5 Sternen bewerten. Das freut mich ganz besonders. Ich hoffe, ihr habt heute einiges dazugelernt und euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Podcast doch gleich und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, nicht kleinkriegen lassen.